Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Diesmal zu Gast Karl Fechner. Hallo.
Ja, hallo. Grüß dich.
Wunderbar, dass du dir die Zeit nimmst. Ja, wir haben gerade schon im Vorgespräch ein bisschen darüber gesprochen. Ich befinde mich ja jetzt gerade in Lemgo. Da bin ich in der TH, das ist die Technische Hochschule, OWL, beschäftigt. Und du hast gleich gesagt, Mensch, ich bin doch in der Ecke geboren, nämlich in Gütersloh. Wie lange hast du denn da gewohnt?
Ja, wenige Jahre. Also deshalb habe ich auch keine Erinnerung mehr an Gütersloh. Aber der Hintergrund ist ja der, dass meine Großeltern, also mein Vater väterlicherseits, waren ja Besitzer eines großen Sägewerks in Ordelsburg, also im damaligen Ostpreußen, ne, so. Und die Eltern meiner Mutter waren Direktorin. Und ja, also mein Vater ist wirklich losgezogen mit 18 und kam mit 28 wieder nach diesem Krieg wieder zurück und hat das alles verloren. Das war auch prägend. Und hat dann in Gütersloh in einer Einzimmerwohnung wieder angefangen mit Klo irgendwie außerhalb der Wohnung. Und so ging das los. Und diese Phase, die ist jetzt die Gütersloher Phase.
Hast du noch Erinnerungen irgendwie an die Region oder die Stadt oder so? Irgendwas, was dir noch so einfällt?
Habe ich tatsächlich nicht, ne? Ich habe Erinnerungen dann an die nächste Stadt, nämlich Hamburg. Da bin ich mal als Vierjähriger verloren gegangen im Hafen und habe selber immerhin die Polizei gerufen, bin zu einem Polizisten gegangen und habe gesagt, mein Name ist Brüder und ich bin verloren gegangen. Und da haben die sich alle erstmal die Schutzmänner so auf die Schenkel gehauen und gesagt, das haben sowas haben sie auch noch nicht erlebt. Und dann wurde das ausgerufen, der kleine Brüder sucht seine Eltern. Und dann habe ich das erste und einzige Mal in meinem Leben meinen Vater laufen sehen. Also rennend, der kam also angerannt. Hafen von Hamburg, kannst du dir ja vorstellen. Fand ich eine sehr schöne Erinnerung übrigens an mich, an die damalige Zeit. Also das ist Hamburg, ne? Gütersloh ist wirklich, muss ich sagen. Da war ich noch zu klein.
Ja, Hamburg habe ich auch mal gewohnt. Tatsächlich ist eine sehr, sehr schöne Stadt, kann ich auf jeden Fall sagen. Ja, und aus Hamburg hat es dich ja dann sozusagen in die weite Welt getrieben, sagen wir mal. Du warst an allen möglichen Stationen, also hast ja auch tatsächlich mal, haben wir auch drüber gesprochen, das Thema Berichterstattung, warst also auch im Gaza-Streifen sogar mal, hast du mir mal erzählt. Kannst du was zu der Phase erzählen?
Also das war nun nicht aus Hamburg, sondern von Hamburg zogen wir dann also nach Celle auch, also wieder eine kleinere Stadt und da haben sich meine Eltern langsam wieder wirtschaftlich erholt, will ich mal so sagen, ja, und ich bin eben da zur Schule gegangen und habe die letzten 2 Jahre meiner Schulzeit eigentlich überwiegend im Zeller Schlosstheater verbracht. Also meine große Leidenschaft war damals Theater, wollte auch Schauspieler werden. Mir war wichtig, so weit wie möglich wegzukommen von zu Hause, weil ich das Gefühl habe, so wenn man Abitur hat, dann soll ich mal gehen, ja, so. Und so ging das Leben dann weiter. Und das, wovon du jetzt gerade sprichst, das ist dann Jahrzehnte später, ja, dass ich dann mich als Filmemacher selbstständig gemacht habe. Und in der Tat, ich glaube, irgendeiner hat mal zusammengezählt, ich wohl in 89 Länder der Welt gedreht habe. Wir waren immer sehr, sehr international aufgestellt von vornherein.
Ja, ich finde das ja ganz spannend, nämlich springen wir mal in die Gegenwart. Dein jetziges Projekt ist ja auch so angelegt, hast du berichtet, dass es auch eine Premiere tatsächlich für dich in der Form ist, nämlich die Art und Weise, wie das hergestellt wird. Du hattest nämlich mal genannt, wir hatten uns neulich bei einer Veranstaltung getroffen, wo du das erzählt hast, nämlich, dass es nicht ein reiner Doku-Film ist, sondern ein Doku-Fiction. Das heißt, mit echten Schauspielern. Mhm. Und jetzt hast du vorhin im Einstieg auch gesagt, du wolltest eigentlich selber mal Schauspieler werden. Hattest du das auch mal verfolgt? Also bist du da irgendwie selber auch ausgebildet drin?
Nein, also ich war Statist auf dem Zeller Schlosstheater, ja, und war eben vor allem in der Backstage. Und also das war so dann so das Volk, ne? Ich, nein! Oder sowas auf dieser Ebene. Fand ich auch ganz großartig. Und das hat aber vor allem, wenn du mal richtig in so einen Theaterbetrieb einsteigst, mir diesen Traum wirklich ja entzaubert, ne? Also wenn bei dem Theaterstück Die drei Schwestern die Tränen überströmt, die Hauptdarstellerin von der Bühne geht, ja, und ich bin im Backstage und sie geht durch die Lafitte gerade raus und steckt sich hier so die Zunge raus, also ne, so. Da habe ich gedacht, das ist mir zu viel Lüge, das ist nicht mein Ding. Da war dann eher schon die Intention zu sagen, dann inszeniere ich oder ich bin Regisseur oder so etwas. Das hat sich so, naja, du musst ja auch erstmal dieses Selbstbewusstsein haben, wenn du mit einem kriegstraumatisierten Vater aufwächst, ne? Auch nicht so ganz einfach. Die auch nach dem Krieg gesagt haben, wir werden nie wieder glücklich sein, wenn wir alles verloren oder so. Aber insgesamt hatte ich doch eine, finde ich, selbstbestimmte und freie und eigentlich auch ganz glückliche Jugend. So, vor allem aber kannst du nur überleben, wenn du dich da selbstständig wirklich raus befreist, ne? So, und das habe ich gemacht, ne? Und wenn du dann jetzt zu dem neuen Film kommst, sage ich nachher noch was dazu, aber ich war eben mit, also die ersten Filme, die wir gemacht haben, ja, die waren, bezogen sich natürlich, auf Krieg und Frieden, also vor allem auf Krieg, ja. Ich war in Bagdad, als damals festgestellt wurde, Irak muss jetzt also mal bekämpft werden von den Amerikanern. Ja, und das waren so die ersten Jahre, wo ich selbstständig Filme gemacht habe, also ganz klein, ne, so zu zweit. Das ist ja jetzt alles, hat sich anders entwickelt. Aber was da gelogen wurde, das ist unfassbar. Und ich bin eben in der Wüste gewesen nach Kuwait, wo es hieß, da wären also die großen Aufmärsche der irakischen Panzerdivisionen oder so etwas. Und es war niemand. Es war ein einsamer Soldat. Und das hat mich schon geprägt. Und aus diesem friedenspolitischen Hintergrund heraus, ich war in den ganzen 80er Jahren ganz stark friedenspolitisch engagiert, ja, bin ich ja natürlich auch in den Brandherd damals schon gegangen, also Palästina, Israel. Deshalb war ich eben auch in Gaza. Das ist natürlich prägend für mich, wenn du einmal dieses Leiden der Bevölkerung dort erlebt hast, unter dieser jahrzehntelangen, ja doch, Herrschaft der Israelis, dann habe ich natürlich mein Herz dort. Aber das heißt nicht, dass ich nicht mein Herz bei Israelis habe. Überhaupt nicht, nicht, im Gegenteil. Aber ich war sehr stark in der Friedensbewegung, der palästinensisch-israelischen Friedensbewegung. Und ich weiß auch, dass die auch noch weiter existiert. Da wird nur nicht drüber berichtet. So. Und das nur den Stichwort Gaza. Also ich war da monatelang und habe auch daraus berichtet. Und der Film, den wir damals gemacht haben, auch in Gaza wächst das Korn, den habe ich geschenkt dann für die Osloer Friedensgespräche. Und das finde ich einen starken Teil meines Lebens.
Mhm. Ja. Und dann hast du ja auch noch viele, viele Filme danach gedreht. Ich sehe gerade auch hinter dir ein Poster, Die vierte Revolution. Das ist ja, ist es, kann man sagen, der erfolgreichste Film? Kannst du sowas dazu sagen? Oder wie kann man den so einsortieren?
Ja, Die vierte Revolution ist in 29 Sprachen übersetzt worden, dieser Film. Und ist in mindestens genauso vielen Ländern da, dann natürlich auch gelaufen, weil die nicht übersetzt werden. Und der hat über 12 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, ja, also nicht alle im Kino, sondern im Fernsehen und an verschiedensten anderen Gegebenheiten. Wir haben auch damals schon sehr viel, ich bin über ein Jahr mit dem Film praktisch auch gereist in diverse Länder. Ja, also man arbeitet 4 Jahre lang an einem so großen Projekt. Und es war auch damals schon nicht so das Thema, aber man sagte, dass es Menschen jetzt in großen Scharen in die Kinos lockt. Aber das war so, weil er auch sehr stark unterstützt wurde. Und wurde natürlich auch, im Fernsehen gezeigt, diversen Ländern im Fernsehen gezeigt. Ja, ohne Zweifel. Es war auch ein mutiger Film, weil er sich sehr klar auf die Position derjenigen gestellt hat, die gesagt haben, wir brauchen jetzt und heute und sofort eine wirklich massive Energiewende. Und das bedeutet, dass die fossile Industrie auf dem Abstellgleis ist. Und das hat vielen nicht gefallen, ne? Aber das macht nichts. Das kann man auch aushalten. So war das. Dahinter steht dann eine übergeordnete Idee, ja, die entstand eben aus diesen ersten Erfolgen, die ich hatte in Kriegsgebieten, ja. Also in Bagdad, die Methode ist ja immer gleich, ja. Wenn du eine Stadt fertig machen willst, dann musst du sie auch gar nicht so massiv total zerstören, wie das jetzt in Gaza gesteht. Sondern du musst als erstes die Klärwerke zerstören. Es gab eins in Bagdad, mit das ganze Riesenstadt, aber das war zentral, ein Riesending. Dann musst du die Stromkomponente zerstören, also die Stromproduktion und dann das Wasser. Und dann ist innerhalb von relativ kurzer Zeit ist die Bevölkerung am Ende. So, und das war eben damals, stand also Zentimeter hoch das Abwasser auf den Straßen und das hat natürlich vor allem Kinder enorme Verluste bei Kindern erzeugt. Und ich war dann eben auch in einem entsprechenden Hospital, im Saddam Children Hospital. Und da ist ein Kind gestorben vor der Kamera. Und mir war das unglaublich wichtig, dass ich das zeige. Ja, das würde ich jetzt auch anders sehen. Weil ich wollte das damals zeigen. Das dauerte 23 Sekunden und dann röchelte so vor sich hin. Ich habe geweint und habe gleichzeitig dem Kameramann geholfen, die Kamera ruhig zu halten. So, ne? So. Und ich wollte unbedingt, dass das gesendet wird. Und Stefan Aust damals, Spiegel TV, die dann diesen Film dann senden wollten, haben gesagt, das kannst du nicht machen, das ist so. Und da habe ich gesagt, da ziehe ich ihn zurück. Und dann haben sie ihn also tatsächlich dann auch gesendet mit diesem sterbenden Kind. Und dann, das ging sehr stark, heute würde man sagen, viral. Ne? Also, boah, Wahnsinn, der ist da direkt vor Ort gewesen und alle öffentlichen Fernsehstationen waren natürlich längst weg. Ja, nach dem Bombardement. Und ja, gar nicht so als Spezialist für solche Horrorbilder. Und dann habe ich gesagt, will ein weiteres Leben damit verbringen, indem ich den Menschen Katastrophen zeige oder sowas, ja. Und sterbende Menschen. Da weißt du nämlich, das ändert was im Kopf, dann suchst du immer danach. Ja. Und dann habe ich gesagt, nein, das mache ich nicht. Und wir wollen Chancen und lass uns doch Chancen und Perspektiven und Visionen zeigen. Ja. Und wenn du sowas entscheidest, dann bist du natürlich bei der Ökologie. Und wenn du bei der Ökologie bist, dann bist du bei der Energie. Das ist nun mal ein ganz entscheidender Hebel. So. Und damit brach mein junges Unternehmen schon fast wieder gleich zusammen. Ja, weil niemand sich dafür richtig interessiert hat. Ich spreche von 1990, 91, ne? Ja. Und dann haben wir einen Film gemacht, der hieß Solarzeit. Der wurde dann von DVD-mäßig gekauft. Und dann habe ich das natürlich alles im Sender angeboten, mit auch dem Norddeutschen Rundfunk. Und da war dann Peter Brückner, der Redakteur. Und der hat gesagt, Herr Fechner, so Irak, da war ein Schuss zu viel, oder? Haben Sie es noch, so ungefähr? Sie wollen einen Fernsehfilm machen über Autos, die mit Batterien fahren? Also jetzt mal im Ernst. Dann habe ich ihm das erklärt. Dann sagte er, also wenn da so ein bisschen was stimmt von dem, dann sollten wir es vielleicht mal kennenlernen. Der war übrigens Berufsschullehrer. Ein sehr, sehr kritischer, auch technisch sehr kritischer Redakteur. Und dann haben wir uns kennengelernt. Dann habe ich eine ganze Serie über erneuerbare Energien für ihn gemacht. Und das war prägend. Also so ging das dann los. Und das ist bis heute so. Also es ist nicht so, dass wir zur Seite gucken, aber ob wir uns wirklich in ein Thema richtig vertiefen, das müsste dann eins sein, das die Chancen und Perspektiven und Visionen zeigt, ne? Und die Menschen, die das realisieren. Das prägt uns alle hier.
Genau, dahinter ist ja, hast du gerade gesagt, das Thema Vision. Das heißt, wenn man dich jetzt direkt fragt, hast du eine Vision? Ist das dann, würdest du sagen, hey, das schau einfach meine Filme an, dann siehst du die Vision?
Nein, alle meine Filme zeigen, es ist anders, es ist hinreichend und notwendige Bedingungen. Ja, aus der Wissenschaftstheorie. Ich würde mal sagen, es gibt die wichtigen Filme von uns, die zeigen alle auch eine Vision. Und von uns, da bin ich, ich bin hier ein Teil eines Teams. Und die, da sind wir uns schon einig, ja. So, sehr. Sonst würde das gar nicht gehen. Ja, so. Aber nicht alle meine Visionen werden in Filmen umgesetzt. So, das hat auch was damit zu tun, dass wir das ja professionell machen. Ja, und so einen richtigen großen Kinofilm, da arbeitest du 4 Jahre lang. Ja, und nur das ist dann manchen, also die anderen wollen halt Fernsehen machen oder andere Filme. Aber ein Teil meines Lebens ist sicherlich auch im Widerstand zu sein. Ne? Also politischer Aktivist. Und ich finde es wichtig, sonst kannst du dich auch nicht behaupten, dass unsere Filme journalistisch High Standard sind. Also das ist, wir gehen da sehr, sehr, sehr genau. Du wirst unglaublich beobachtet, nicht? Und erlaube es dir mal, irgendeine falsche Information da reinzunehmen, ja? Oder eine ungeprüfte Behauptung, ja? Also gerade bei internationalen großen Kinofilmen oder so. Aber auch bei Fernsehen. Und so, diesen Teil trenne ich, ne? Voneinander. Aber es gibt natürlich auch Filme ausgestrahlt, der den Widerstand in Gorleben zeigt gegen Atomenergie, ne? So, also da habe ich auch gedreht, ne? Aber am Ende dieses Drehs, werde ich mal dem nicht vergessen, das ist 4 Tage und Nächte durcharbeiten, nur dass es irgendwie klar ist. Ja, unglaublich, was die Menschen, 10.000 Menschen, die da sitzen und blockieren, dass die für eine mentale und auch körperliche Leistung da aufnehmen, bei -5 Grad. Kann man alles in diesem Film sehen. Und am Ende dieser Zeit war ich so aufgeladen, dass ich gesagt habe, so, jetzt mache ich mein Presseschild ab und alles so. Und jetzt setze ich mich da auch hin und würde natürlich dann auch weggetragen und hingeschmissen und was man dann so macht mit so Demonstranten. Und so weiter. Also ich habe schon gegen Pershing blockiert und so. Das ist ein Teil, den ich dann dir vielleicht erzähle, aber nicht jeden Tag so.
Ja. Ja, das heißt, du sagst, ich habe da schon eine Message, die ich transportieren will und auch eine Meinung. Ne? Das ist sozusagen, du hast gesagt, die ist alles Fakten geprüft und aufgrund der Fakten habe ich mir die Meinung gebildet und die möchte ich auch vertreten sozusagen. Ne? Und die Fakten, die es jetzt gerade gibt, haben die dazu geführt, dass du jetzt, kommen wir zu dem aktuellen Film, der ja in die Kinos kommen wird. Ist das die Grundlage oder die Motivation gewesen, diesen Film, der ja, wie gesagt, halb Dokumentarfilm und halb Fiktion ist sozusagen, dass du da die Motivation für bekommen hast?
Ja, wir haben eine Vision. Danach fragtest du, ja, um das nochmal klar zu sagen. Vision ist, dass wir Einfluss nehmen auf die Gesellschaft, ja, gerade auf Menschen, die noch nicht unbedingt so entschieden sind, ja. Aber für die Menschen, die schon entschieden sind, die verstärken wir damit. Die nutzen auch diese Filme ganz, ganz stark für ihre politische Bildungsarbeit, für ihre politische Wirkung auch. Aber dass die entscheidende Menge oder die entscheidende Zuschauerinnenschaft sind Menschen, die am Zweifeln sind, die vielleicht auch suchen, ne, oder die sich auch, sagen wir mal, entertainen wollen. Die ja so sagen, naja, jetzt gucken wir uns mal, soll ja ein ganz toller Film sein oder so, das gucken wir uns mal an. Und das, dann gehen sie eben ins Kino, ne, bevorzugt, aber auch natürlich Fernsehen oder andere Kanäle oder so etwas. Die Vision ist, dass wir Einfluss nehmen mit unseren Filmen. Und zwar auf eine auch attraktive, große Weise. Also deshalb hat dieser Film die vierte Revolution. Die Filmmusik ist von einem 70-köpfigen Orchester aus in der Tschechei aufgenommen worden. Ja, so. Das merkst du diesen Film an. Das spürst du. Ja. Oder es ist, wir haben mit einem im maximalen Aufwand gedreht. Also mit einem 7-köpfigen Team zum Teil. Ne? Also das sieht aus wie ein Spielfilm. Ja. Und weitestgehend sieht das aus wie ein Spielfilm. Und gleichzeitig ist es sehr informativ. Ne? Also du erfährst da Dinge, die du nicht so auf den ersten Blick siehst und erfährst. Ja, es ist aber auch kurzweilig. Also so ist die Idee. Wir nehmen Menschen mit, auf den Weg gegen die Klimakatastrophe zu kämpfen. Ja, für die Energiewende. Vielleicht auch sogar besser für die Energiewende. Im weitesten Sinne. Ja, das ist die Idee. Und dann suchst du natürlich nach Methoden. Und eine, also Kino ist halt das highest level. Ja, unsere Filme gehen ja alle durch, fangen bei Kino an, gehen über Fernsehen, zum Teil in Schnittänderungen auch. Und dann gehen sie runter auch mit kürzeren Social-Media-Dinge und so weiter. So, ne? Das ist die Idee. Und so kam es auch zu sagen, dann lass uns doch mal auch die fiktionale Elemente reinnehmen. Also einen Film, der eine echte fiktionale Geschichte hat, ne? So mit auch internationalen Schauspielerinnen und Schauspielern, Juliette Binoche, ja, so, ne? Und das integrieren wir, aber nicht blockweise, richtig in die Geschichte hinein. Das ist die Herausforderung. Integrieren wir eben dokumentarische Elemente aus 11 Ländern, ja. Und das ist eine große Herausforderung, ja. Und damit beschäftigen wir uns gerade.
Dann sag nochmal bitte den Titel.
The Story of a New World.
Genau. Und das Spannende ist ja auch, was die Finanzierung anbetrifft, dass sich auch ja die Kraft von der Gemeinschaft in dem Sinne dort wiederfindet. Das heißt, man kann ja auch einen Teil dazu beitragen, indem man spendet. Also Crowdfunding
nennt man das. Kann, ja, also das beginnt auf der wirklich gesellschaftlichen Level. Du kannst also ein Ticket kaufen, vorkaufen. Sie haben eine Zahl gemacht, die ich immer sofort vergesse, aber für mich wirklich viele zigtausend. Ja, so. Und damit finanzierst du auch gleichzeitig 4 Tickets in Länder des globalen Südens. So, das war so eine Idee, die wir hatten und die auch ganz gut gelaufen ist. Dann kannst du sponsern, also Firmen sponsern da rein. Das machen sie natürlich auch mit dem Hintergrund, Hintergedanken, dass sie ja zum einen was Gutes tun, aber zum anderen, dass man das auch sieht. Wir sind im Abspann dann und so. Oder es tritt noch auf, also bei Sonderveranstaltungen. Du kannst richtig spenden als Einzelperson. Das geschieht durchaus, auch in zigtausend ernstzunehmenden Größenordnungen, aber auch ganz kleine. Also wir freuen uns über alles. Und du kannst investieren. Es sind 1,4 Millionen Euro sind allein investiert worden in diesen Film. Das muss ja natürlich dann noch wieder einspielen. Ne? Aber das haben bisher die Filme alle gemacht. Beziehungsweise wir haben uns dann mit den Investoren auch geeinigt, die gesagt haben, du, das war damals von uns von Bedeutung, aber das sind dann auch immer sehr wohlhabende Menschen oder gut laufende Firmen oder so etwas. Ne? Also, ja, das ist die ganze Bandbreite. Ne? Und jetzt, weil auch Spielfilm mit dabei ist, da kommen natürlich Verleiher frühzeitig ins Spiel, die Pre-Sales machen oder so. Also in Bereichen, will ja niemand langweilen, aber in beträchtlichen Bereichen ist es eine hochprofessionelle Filmproduktion mit all den Zwängen, aber auch Chancen, die so etwas hat. Ja, so.
Ja, Zwänge, hast du auch erzählt, dass es da momentan noch in Hollywood sozusagen eine Phase gibt, wo es ein bisschen schwieriger ist mit dem Filmedreh, weil nämlich die Schauspielerinnen streiken. Habe ich das richtig gemerkt? Ist das noch aktuell?
Ja, also wir sind ja nun wirklich seit 33 Jahren, also mit Herz und Blut und allem Dokumentarfilmer, ne? Die haben zwar auch schon, wenn man mit Ottfried Fischer gedreht oder so etwas, kleinere Sachen auch und so in meinem Leben. Aber die Masse ist natürlich Dokumentarfilm und kaum verlassen wir diesen geraden Pfad und lassen uns auf die Spielfilmwelt ein, schon streiken tatsächlich die Schauspielerinnen und Schauspieler. Und das hat uns, also wir waren im Sommer mit dem, wenn du dir vorstellst, wenn du eine Doku-Fiction machst, dann musst du ja, das müssten irgendwie die fiktionalen Leute auch erstmal verstehen. Das ist ganz interessant. Die haben nämlich auch noch nie eine Doku-Fiction gemacht, in dem Sinne reine Spielfilme, Impact-Filme. Du musst ja natürlich erst die dokumentarischen Inhalte drehen und auch so zumindest so provisorisch schneiden, sodass die Drehbuchautorin dann mit diesen Elementen das Drehbuch machen kann. Weil die dachte mal andersrum, wir schreiben erst ein Drehbuch und dann wird es halt gedreht. Und ich sage, ich kann ja nicht irgendwo in Burkina Faso oder Bogota der Bürgermeisterin sagen, jetzt sagen Sie mal sowas, so und so. Das ist jetzt so vorgesehen im Drehbuch. Das geht eben bei Dokumentaristen nicht. Deshalb brauchten wir erst die ganzen Aufnahmen und das alles auch entsprechend auch vorfinanziert. Und dann kam die Spielfilmphase und in der Phase stoppte alles, weil die Schauspielerinnen und Schauspieler streiken. Vorher haben die Autoren gestreikt. Ich kann das verstehen übrigens, ne? So sehr es mich auch natürlich geärgert hat, aber es geht ja da vor allem um auch KI, ne? Also wir Kollegen aus Hollywood, die, wenn die erstmal einmal dich richtig aufnehmen, ja, in verschiedenen Dingen oder Posen, das mal lass es einen Tag sein, die sie dann meinetwegen auch hoch bezahlen oder so, dann können die da im Prinzip eigentlich jede Rolle mit dir besetzt auf KI. Das ist mittlerweile so hoch, standardmäßig die Rechnerleistungen, ja. Und das kann natürlich ein Schauspieler nicht akzeptieren, auch eine Schauspielerin. So. Darum ging's. Das ist nun also, wenn was weit weg ist von uns, dann ist es dieses Thema. Wir wollen ganz real drehen, ja. So. Aber das hat es gestoppt. Und in der Tat, letzte Woche oder so, lass schon 2 Wochen klappen. Also es ist, der Streik ist beendet, man hat sich geeinigt und deshalb läuft das Ganze jetzt an. Ne? Wir sind in der Finalisierung des Drehbuchs jetzt. Und also endlich, aber das sind 4-5 Monate und das ist natürlich, es ist richtig teuer, und das war von dieser Seite auch zu sagen. Ne? Wir wollen drehen, wir wären im August drehbereit gewesen. Aber wir werden drehen und wir werden den Film auch, denke ich, zum Herbst, also in einem Jahr, dann auch international in die Kinos bringen.
Ihr habt euch was ganz Spannendes einfallen lassen, weil ihr habt tatsächlich auch verschiedene Perspektiven für den Film reingeholt in Form von verschiedenen Altersstufen. Das heißt, du als im fortgeschrittenen, gereiften Alter und deine Kollegin Johanna, dass ihr beide sozusagen eure Sichtweisen, was die Dramaturgie und ne, die Regie und so weiter anbetrifft, dass ihr dieses Experiment angegangen seid, sowas umzusetzen, wie gesagt, mit so einer Doppelspitze, könnte man jetzt in der Politik zum Beispiel sagen, ja. Wie seid ihr darauf gekommen und wie verhält es sich? Kommt ihr gut miteinander klar und was kannst du über die Ergebnisse sagen, wenn du möchtest?
Ja, also das ist in der Tat ein Experiment. Ne? Also übrigens ist der Film als solcher, der spiegelt das auch wieder. Ne? Also das ist ein junger Aktivist und sein Ziehvater ist natürlich entsprechend wesentlich älter. Der eine ist arbeitet in der Bank und der Junge ist ein Aktivist. Und die kriegen sich aber wirklich richtig in die Wolle und da passieren auch die wildesten Sachen da. So, ne? Also, um das mal kurz so anzudeuten. Und diese dokumentarischen Inhalte, die werden sozusagen eingebracht darüber, dass sie sich immer versuchen, gegenseitig zu überreden und überzeugen. Sagen, guck dir das doch mal an, hier siehst du es doch sofort. Guck dir, die Filme sind doch da oder die Informationen oder so. Und so steigert sich das Ganze dann. Es ist ein sehr, sehr spannend und auch berührend und so. Ich heule jedes Mal. Und andere auch. Im Drehbuch. Ja, so. Also, das erfasst die gesamte gesellschaftliche Diskussion, diese Story, in der ja immerhin auch ein Jahr jetzt gearbeitet wurde schon. Ja, so. Wenn du fragst nach dem Hintergrund, Johanna ist 28 und ist seit über 5 Jahren oder so bei uns. Sie hat nach abgeschlossenem Studium, sehr gut abgeschlossenem Studium, die hat übrigens nach Praktika oder so etwas auch bei Greenpeace, hat sie bei uns als Volontärin angefangen. Das ist, entspricht einer Methode oder einer Grundidee, die wir seit vielen Jahren haben. Wir haben also zig Volontärinnen und Volontäre gehabt. Ziel dieses 18-monatigen Volontariats ist, dass danach in dieser Zeit ein professioneller Film hergestellt wird. Ne? Also Fernsehen, vielleicht auch ein Produktfilm oder wie auch immer. So, ja? Oder dass an zentraler Stelle an einem Film mitgearbeitet wird. Zentral wäre dann also Dramaturg, Dramaturgin oder auch Regisseur. Das nur dazu. Diesen Prozess hat sie durchlaufen. Dann hat sie einen sehr, sehr guten Fernsehfilm gemacht, in dem es auch um Widerstand geht. So. Und den auch, vor allem auch beim Fernsehen auch platziert. So. Das entspricht sehr unserem emanzipatorischen Grundansatz innerhalb der Firma. Ja. Dass da nicht irgendeiner ist, so eine Verkaufsabteilung, so, sondern wenn du dieses Volontariat gemacht hast, dann bist du erfahren, damit einen Film zu entwickeln und zu verkaufen und auch herzustellen. So. Und vor diesem Hintergrund, da sie da wirklich top ist, ja, wir gemeinsam beschlossen, dass wir diesen Film gemeinsam machen. The Story of a New World. Ja, so. Sonst hatte ich immer sehr, sehr hochqualifizierte Assistentin, ja. Aber eine Assistentin ist was anderes als Regisseur oder Regisseurin. Wir sind gleichberechtigt und um das vorwegzunehmen, das funktioniert sehr gut, weil wir, glaube ich, nicht dieses Machtthema haben, was viele künstlerisch Schaffende einfach nur mal haben, auch keine Hierarchien oder sowas, ja. Das brauchen wir tatsächlich nicht. Und deshalb funktioniert das ja gut. Es gibt natürlich inhaltliche und methodische Diskussionen oder so, ja. Aber das ist ein kreativer Prozess. Das hätte ich auch mit, oder habe ich auch mit Kameraleuten vielleicht oder solche Sachen, ja. Es sind keine Auseinandersetzungen, sondern eine Suche nach der besten Lösung. Und da ist Johanna eine Ausnahme erscheinen. Das muss ich wirklich sagen dazu. Wir haben sehr viel Freude miteinander. Also jung, alt und Mann, Frau in einem kleinen Team kooperativ zusammenarbeiten, das ist schon selten, dass das so funktioniert. Aber hier funktioniert's. Bisher jedenfalls. Und jetzt haben wir eigentlich schon die wildesten Sachen hinter. Und sie waren natürlich auch, guck mal, auf den Dreh jetzt beispielsweise, den dokumentarischen Dreh. Da war also wirklich gerecht. Das ist jetzt heute dein Drehtag und das ist dann mein Drehtag. Ja. Und das hat total gut funktioniert. Ich habe mit Freude auch mal, was ist ziemlich anstrengend, so ein Dokudreh, ne? Freude auch mal mich ein bisschen zurücknehmen können und zugeguckt, wie Johanna da wirbelt und tut und macht und hin und her rennt und so, wie das halt so ist, wenn du auf einem Dokudreh bist und alle Menschen dann immer situativ auch dazu überzeugen musst und willst, dass jetzt genau diese eine Szene jetzt gedreht wird und so. Ja, großes Glück.
So, das heißt, ihr werdet dann, so hast du es mir auch gegenüber mal gesagt, nicht nur den Film ins Kino bringen und gut ist, sondern wie gesagt, das hat ja auch einen Hintergrund. Das hat ja, hast du ja berichtet, soll ja etwas anstoßen. Ne? Und wie wird das begleitet? Kannst du oder magst du dazu noch was erzählen?
Ja, es gibt ja ein eigenes Projekt. Ne? Also jetzt sprechen wir über das, ja, die Produktion, The Story of a New World. Und es gibt ein eigenes Projekt, das auch natürlich nicht losgelöst, aber das sozusagen emanzipativ arbeitet dran, mit auch noch einer weiteren Leiterin, die wir jetzt gerade zu uns geholt haben. Ja. Und das ist die Impact-Kampagne. Wir haben uns verpflichtet, in 50 Ländern diesen Film herauszubringen und in so viel wie möglich Veranstaltungen, und ich sage dir, da sind wir sehr ehrgeizig, ja, diesen Film begleiten zu lassen durch örtliche Aktivisten. Und du glaubst gar nicht, wo es Aktivisten gibt. Ich habe in den Slums gedreht in Nairobi. Da gab es auch welche. Ja, so. Und die werden begleiten also diesen Film. Das heißt, sie gehen nach der Vorführung, auch sicherlich vorher begrüßen und so, und gehen danach und sagen, so, jetzt bleiben wir hier mal und überlegen uns, wie sieht denn unsere Story auf in New World aus? Ja, unser hier in, was weiß ich, Bogota oder so. Ne? Oder auch in kleinen Dörfern, auf Sahelzone. Gab's gar nicht, wo es überall Filme zeigen kann, ja. Und was ich auch schon erlebt habe. Und dann bilden sich daraus Aktionsgruppen. Entweder schließen sich die Menschen Aktionsgruppen an, die es schon vor Ort gibt, oder sie bilden eine eigene Story of a New World unseres Ortes. Und das ist, ehrlich gesagt, das, was mich noch am meisten fasziniert. Ja. Weil wir setzen das, die Emotionen und auch die Informationen und die Geschichte, die wir da erleben, setzen wir um in Handeln vor Ort. Darum geht's eigentlich, ja. Das entscheidende Hemmnis, deshalb sind wir ja in so einer, sich einer Katastrophe nähernden Situation in der Welt, die wir hier gar nicht so merken. Hier, ich meine, da, ja, es gibt auch hier Unfälle, Ahrtal oder es gibt heiße Sommer oder so, Menschen kommen frühzeitig zu Schaden und so. Aber die entscheidende, wirklich leidend ist in Ländern des globalen Südens. Und deshalb haben wir da auch ganz schön viel gedreht auch, ja. So, auch in Kenia oder so, was ja ein sehr hoffnungsvolles Land ist. Also das Entscheidende ist, dass sich Menschen entscheiden. Die Informationen, wie das gehen würde, haben ja nun schon auch viele. Also das ist zwar immer noch umstritten, wenn ich in gewissen Diskussionen erlebe, denke ich, das kann ich doch gar nicht vorstellen, dass du das im Ernst sagst. Also das ist jetzt immer noch mit dem Infraschall bei Windkraftanlagen oder die Elektroautos, die also angeblich nicht fahren oder nur 100 Kilometer oder so etwas. Also da merkt man auch so einen mentalen Widerstand. Vor allem auf Seiten auch, sagen wir mal, AfD oder so etwas. Und das ist ganz schön durchwachsen schon innerhalb der Gesellschaft, diese Position. Ne? Wir sind jetzt gerade so eine Gesellschaftsphase, in der fast alles in Kritik gestellt wird, also statt dass man sich zurücknimmt und sagt, eigentlich gibt es keine Alternative. Und die Wirtschaft nimmt das auch. Da fallen jetzt schon Entscheidungen auch auf Vorstandsebene oder so etwas, ja, weil sie auch rechnen und sagen, natürlich ist die Solarenergieversorgung unseres Unternehmens günstiger auf Dauer, ne? Und zwar sehr nah an Dauer. Aber das Entscheidende ist, dass Menschen wirklich für sich selber Entscheidungen treffen und danach dann auch handeln. Sei es in ihrem persönlichen Umfeld, sei es in ihrem beruflichen, sei es auch auf der Entscheiderebene von Unternehmen und so etwas. Und das kannst du beeinflussen, indem du die Menschen, also zum einen ihnen auch Möglichkeiten aufzeigst, ja, aber vor allem auch sozusagen in Verantwortung nimmst und sagst, hier habt ihr jetzt die Möglichkeit, jetzt schließt euch diese Arbeitsgruppe an oder so, und dann verändern wir das, was euch immer schon aufgeregt hat. Dieser dreckige Plus als so solche Sachen. Und das ist fast gleichberechtigt mit der Produktion des Films. Den Film werden wir schon auch demnächst produzieren. Da ist die Finanzierung noch nicht ganz geschlossen, muss man auch hier mal an dieser Stelle sagen. Aber das ist so, ja. Das heißt, wir brauchen immer noch weiterhin Menschen, die die Einladung aufnehmen und sagen, da mache ich mit. Ja, sei es über eine Finanzierung oder wie auch immer. Ja, als Unterstützer insgesamt. Das kann auch durch ein Video sein oder durch Publikationen oder so etwas. So, ne? Ja. Aber vor allem diese Impact-Kampagne, von der ich gerade gesprochen habe, die fangen wir jetzt an zu finanzieren und umzusetzen. Also 3/4 Jahr, bevor der Film etwa rauskommen wird, ist auch eine durchaus ambitionierte und risikoreiches Unterfangen. Aber das kriegen wir schon hin.
Und im besten Falle kommen zigtausende von verschiedenen positiven Visionen heraus, wo sozusagen engagierte Menschen dran arbeiten, ne? Und so, dass man nicht zum Beispiel von Deutschland aus irgendwie in Kenia irgendwas anstoßen muss, sondern weil in Kenia der Film gezeigt wurde, ne, dort wurden die Leute inspiriert und fangen genau dort an.
Dieser emanzipatorische Hintergrund ist sehr, sehr wichtig, ne? Und ich glaube, deshalb hat dieser Film auch ein Element der mentalen Stärkung von Menschen. Und so ist er auch angelegt, weil das ist auch die Geschichte selbst. Ja. Da in diesem Film entscheidet sich ein Mensch ganz wesentlich und der nimmt dafür auch Missstände in Kauf und fliegt dann raus oder sagt auch, ja und? Pack auf. Ja, das ist so ein wichtiges Element, sich zu entscheiden und dafür auch, wenn es denn sein muss. Meistens ist es ja auch nicht so. Dann meint ich auch mal phasenweise Nachteile in Kauf zu nehmen. So, das ist, was mein Leben geprägt hat, muss ich sagen. Also du machst dir nicht unbedingt Freunde, wenn du ich hatte damals einen ganz anderen Beruf. Ich war Chef einer Kampfkompanie innerhalb der Bundeswehr und mit der Special Forces Ausbildung und so weiter. Frag mich nicht, ich habe irgendwie alles gelernt. Fallschirmspringer und so weiter und so fort. Und war gleichzeitig in der Friedensbewegung in Tuttlingen. So. Und dass das natürlich eine Institution wie die Army leicht zur Verzweiflung bringt, ja, das ist klar. Und das wurde versucht zu unterdrücken und bestrafen und so weiter und so fort. Aber das ist eben auch dieses Land. Wir haben sämtliche Verfahren von dem Bundesverwaltungsgericht, höchste Instanz dafür, gewonnen. Und alles musste wieder zurückgenommen werden und so weiter und so fort. Das weißt du aber in dem Moment, wo du da stehst und kriegst also einen strengen Verweis und wegtreten oder so, ja, auch als Offizier, ja. Das weißt du da nicht. Deshalb stimme ich den Freundinnen und Freunden der letzten Generation zu, wenn sie sagen, jetzt haut ihr uns, ne? Und danach in 10 Jahren stellt euch in uns ein Monument auf. So, es stimmt, es ist meine feste Überzeugung, dass es so sein wird. Deshalb werde ich da auch mitmachen. So wie in Mutlangen, so wie in Gorleben, so wie in Lützerath, so wie in Hambach. Ja, das sind die Orte, an denen wirklich die Menschen zeigen können, dass man nicht über ihren Kopf hinweg Fehlentscheidungen treffen kann. Das ist alles so eine fossile Auseinandersetzung, will ich mal kurz sagen. Aber auf Dauer gewinnt natürlich die Klimabewegung. Natürlich gewinnt die. Es ist nur die Frage, reicht die Zeit? So, und deshalb sage ich, lass uns anfangen. Also lass uns, wir fangen ja schon die ganze Zeit an, aber lass uns einfach nochmal richtig Energie in die Sache reingehen. Und da ist unser Film ein kleiner Film und soll ein kleines Teil davon sein.
So, das heißt also, du hast, wenn ich das nochmal aufgreifen darf, in der Armee gedient, hast dann aber trotzdem, ich sag mal so, mit, kann man sagen, gehadert, weil du hast ja plötzlich zwei Seiten erkannt. Einmal die Friedensbewegung und einmal sozusagen dieses sehr brachialische Vorgehen, wie es halt in der Armee sozusagen gang und gäbe ist. Wie ist das für dich aufgekommen und wie konntest du damit umgehen? Das war ein Konflikt.
Kommt ja schon darauf an, auch wozu diese Armee da ist, ne? Also, was ist der Auftrag? Der Auftrag ist auch grundgesetzmäßig festgelegt oder so. Der Wunsch stellt Streitkräfte zur Verteidigung auf, ne? Also, es wäre für mich nie, abgesehen davon, dass das Grundgesetz verbieten würde, da kannst du dich dann auch nicht hinter so einen Befehlsnotstand stellen, den viele dann in der Wehrmacht dann gemacht haben. Wir mussten halt und so, ne? Da angreifen und mitmachen. Da kannst du dich hinter verstecken. Du würdest persönlich dafür in Verantwortung gezogen werden. Wissen viele Leute nicht. Also, das finde ich erstmal schon sehr bemerkenswert. Ja, so. Befehlsnotstand in dieser Richtung gibt's nicht. So, ja. Du darfst keine Straftaten begehen. Also auch nicht völkerrechtlich so. Und das ist der große Unterschied zu meinem Vater. Ja, also mein Vater, der war mit seiner Artillerieeinheit, der war beziehungsweise auf die gleiche Ebene, mit der ich dann aufgehört habe, also Hauptmann, ja, bis vor kurz vor Moskau. So, was für eine Tragik. Was für ein Irrsinn. Also wirklich, da haben wir uns nicht versöhnen können, weil ich gefragt habe, wie kann man wie in so ein Land angreifen und 4000 Kilometer weiter dahin kommen und dahin und Russland irgendwie zerstören wollen oder so. Und er hat ja viele Dörfer, wir erleben das ja jetzt ja, in der Ukraine kann man sich das relativ genau vorstellen. Es geht immer Dorf für Dorf weiter. Das Dorf wird zerschossen und man sieht man vor. Und ich habe gefragt, wie war denn das für dich? Da müssen doch die schreienden Menschen rumgelaufen haben oder die Toten oder die Tiere oder sowas, ja. Daraufhin hat er nie geantwortet. So. Das ist etwas, was mich natürlich geprägt hat, gleichzeitig aber auch so dieses Gefühl, wir haben jetzt Werte, die ich verteidigen kann. Also das muss ich schon sagen. Ich war der Einzige, also wir sprechen von 1973, ne? Also nach 68er, der also auch nicht so ganz lange Haare getragen hat. Jetzt war ich jetzt schon so ein bisschen jüngere. Und ich war der Einzige, die haben mich alle für verrückt gehalten. Also wirklich, ja, der nicht verweigert hat. Ja, so. Das konnte ich aber aushalten, dann bin ich auch hingegangen und das war für 2 Jahre geplant oder so, bis mir klar wurde, das ist eigentlich ein ganz schön wichtiger Beruf. So, dann habe ich mich eben weiter verpflichtet und so weiter. Ich war und bin geprägt von Grundsätzen der Friedensbewegung. Also tatsächlich, aber jetzt nicht, ich habe wieder mit Konstantin Wecker auch gesprochen, war total schön hier vor wenigen Tagen. In dem Sinne nicht Pazifist, sondern ich bin sicherlich, würde ich mal sagen, ganz tief geprägt durch sagen, bewaffneter Friede, ne? Also durch Stärke verteidigen. Und deshalb habe ich auch gesagt, mach mal alles, was da überhaupt geht. Das, also und das geht viel. Also mit dieser Special Forces Ausbildung, Ranger Ausbildung oder diese ganzen Geschichten, die man da macht, und 3 Tage ohne Schlaf und ohne Essen und so. Also ich wollte immer über Grenzen gehen, so persönlich. Das ist dann ein persönliches Ding auch und so, ja. Und daraus haben sich sicherlich Führungsfähigkeiten ergeben. Und dann habe ich eben eine ganze Kampfkompanie gehabt, auch von Schützenpanzermardern, das sind die, die Ukrainer ja zu Recht immer zu haben wollen. Weil das ist eine Kampfburg, du kannst dir das nicht vorstellen. 24.000 Schuss Munition drauf, da ist eine Panzerabwehrlenkrakete drauf, da sind 3 Maschinengewehre drauf. Das ist ein wahnsinniges Ding. So, ja. Und da war ich einig damit, tatsächlich auch. Die Menschen, meine Freundinnen und Freunde der Friedensbewegung hatten da schon gewisse Probleme, ja. So. Außer, deshalb, wie kann man denn so irrsinnig sein, in Deutschland Atomraketen zu stationieren. Pershing 2, 2800 Kilometer Kampfentfernung, ja, kannst du nicht mehr anhalten. Und das war für mich unerträglich. Das passte auch überhaupt nicht ins Grundverständnis eigentlich in dieser Republik. Ja, so, das wurde wirklich aufgedrängt. Und sowas bin ich immer schon sehr empfindlich. So gesehen war ich ganz phaselang Atompazifist. Ja, gewissermaßen. Und wir waren natürlich auch in Mutlangen, wo die stationiert waren und haben dagegen protestiert. Und aber mir wäre klar, also ich kann nicht als NATO-Mitglied gegen einen NATO-Partner blockieren. Das habe ich dann gemacht am 1. Juli 1987, am Ende meiner Dienstzeit. So, ja. Das ist eine Phase meines Lebens, ja, die mich auch geprägt hat, der ich aber im Frieden bin. Also ich würde jetzt sicherlich nicht nochmal dahin gehen. Jetzt nicht, ja. Aber ich kann dir sagen, als dieser Scheißkrieg, der Russland gegen Ukraine anfing, ja, habe ich gedacht, ich muss doch da eigentlich hin. Ich muss doch den, zumindest als Instruktor, ja. Und muss da, ich kann das ja. Ja, vor 40 Jahren, ob man da noch so viel weiß, weiß ich auch nicht so. Aber jedenfalls habe ich da angerufen auch und habe gesagt, ich will mich als Freiwilliger, mich herum sind alle ausgeflippt, mich als Freiwilliger da zur Verfügung stellen und sage, ja, wunderbar, wir brauchen solche Menschen. Ich habe auch erzählt, dass ich mal Chef war und so. Wie alt sind Sie denn? Ich bin 69. Und dann haben sie gesagt, ach, das tut mir aber leid, also die Grenze ist bei 60. So bin ich also um einen Einsatz darum gekommen. Aber ich sag dir, das war Jahrzehnte weg in meinem Leben. Völlig weg. Ich habe so derartig anders gelebt, auch mit dieser Gewaltfreiheit, die ganz tief in mir ist und die ich auch in den Demos und Blockaden oder so etwas ist. Also ich bin bestimmt ein sehr gewaltfreier Mensch geworden. Aber da kam sehr viel hoch. Und das ist, denke ich, schon auch prägend. Wie muss das denn erst für Menschen sein, die also wirklich in der Armee waren? Oder wir werden Millionen von traumatisierten Palästinenserinnen und Palästinensern haben, also die Kinder. Für mich unvorstellbar. Du kannst gar nicht vorstellen, was das für einen Schlag gibt. Ich habe Sprengmeisterausbildung, ja, mit 5 Kilogramm. da wackelt der Boden und da sind Bomben drauf gefallen auf diese Zivil- und auf diese Wohnhäuser. Das muss ganz furchtbar sein. Und ich werde mich aber weiter dafür einsetzen, nochmals, um diese noch mitzuwirken, jetzt in dieser Befriedung dieser Gegend. Sofern, so haben wir 60 Jahre, 70 Jahre nicht geschafft. Vielleicht schaffen wir es ja jetzt, nachdem jetzt wirklich der Wahnsinn endgültig gezeigt wurde. Ja, nicht? Und dazu muss natürlich der Gewaltterror beendet werden. Das ist ja keine Frage. Aber dazu muss ich nicht eine ganze Stadt zerstören. Ja, das kann man mit gezielten Bomben. Das haben wir ja in Bagdad auch erlebt. Ich habe gedreht in einem Bunker. Da haben die Amerikaner, also ich spreche von 30 Jahren, Amerikaner eine gezielte Bombe in einen zivilen Bunker reingeschossen. 350 Tote. Ich war einen Tag danach da. Das werde ich mein Leben nicht vergessen. Seitdem weiß ich, wie genau man, die haben gesagt, natürlich wie immer, das ist ein Bunker von Saddam Hussein damals. Ne? Man sagt man ja dann immer. Also die Methoden sind leider gleich. Aber das heißt für mich, auch vor diesem Hintergrund meiner Ausbildung, die ich habe, die ich natürlich auch nutze, in der Führung von auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ja, also emanzipiert tatsächlich, ja, und gleichberechtigt und nicht die Hierarchien aufbauend, dass ich da nicht aufgeben werde. Dann ein paar Jahre habe ich ja vielleicht noch.
Karl, dann sage ich mal herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wunderschön, ich wünsche dir viel Erfolg, viele Grüße an Johanna und dann freue ich mich, euch vielleicht mal in Bad Riburg oder so bei einer Filmvorführung begrüßen zu dürfen in ferner Zukunft. Mal gucken.
Vielen Dank, das Gespräch.